Denn seit Anfang der Welt hat niemand gehört und niemand vernommen oder mit eigenen Augen gesehen, dass es außer dir noch einen Gott gibt. Keinen, der sich für die einsetzt, die auf ihn hoffen. Es wurde gerade schon angesprochen, ich hatte euch angekündigt, in eurem Rundbrief heute der Frage nachzugehen, welche Sprache spricht eigentlich die Hoffnung? Und so viel schon vorweg, also auch heute im 21. Jahrhundert, in der Postmoderne, ist völlig klar, das habt ihr euch gedacht, das ist natürlich weder Deutsch noch Englisch, Chinesisch, auch nicht Plattdeutsch, tut mir leid. Es ist keine Sprache in dem Sinne, aber deswegen rede ich darüber und deswegen macht es mir auch so viel Spaß, darüber nachzudenken. Es ist trotzdem eine Sprache, die sich erlernen lässt, die man lernen kann zu sprechen und auszudrücken. Das Thema Hoffnung ist irgendwie in letzter Zeit zu einem meiner Herzensthemen geworden, das mich bewegt und mir Freude macht, darüber nachzudenken, aber erstmal kurz definiert, was das eigentlich bedeutet. Ich heute Morgen definiere Hoffnung so, dass es bedeutet, ruhig und in positiver Erwartung in die Zukunft blicken und gehen zu können. Zu wissen, was da kommt, wird gut. Oder zumindest wird es so, dass es mir nichts Schlechtes tut. Und darüber nachzudenken, wie wir heute in unserer postmodernen Gesellschaft im 21. Jahrhundert und gerade im Blick auf die letzten Jahre und die aktuelle Situation Hoffnung verbreiten können. Das ist was, das bewegt mich. Und da habe ich Leidenschaft, drüber nachzudenken und deshalb ist es so ein Herzensthema geworden und ich dachte, ich bringe es euch heute Morgen mal mit, denn ich glaube, unserer Gesellschaft würde es sehr, sehr gut tun, Hoffnung zu verbreiten. Und bei dieser Frage gibt es mehrere Dinge, so zwei große Ideen, die uns da auf die Spur bringen können, die uns dabei helfen können, darauf zu kommen, wie kann das heute funktionieren? Und als erstes ist es, glaube ich, wichtig, den Blick mal darauf zu lenken, wie Hoffnung eigentlich entsteht. Woher kommt Hoffnung? Die ist ja nicht einfach so da, die braucht ja einen Grund und sie braucht einen Anstoß und sie will genährt werden. Und ich habe mal gelernt, auch aus eigenem Erleben und ja, in meiner eigenen Geschichte, Hoffnung nährt sich von Geschichten. Hoffnung nährt sich von Geschichten, die logischerweise von Hoffnung handeln, die etwas von Hoffnung erzählen können, was das eigentlich bedeutet und Geschichten, die wir selbst erzählen. Geschichten von Hoffnung, die ich erzählen kann, die davon handeln und die so Hoffnung stiften können. Geschichten von echter Hoffnung, eine davon, die klang eben schon an. Ganz am Anfang ein Vers, den ich vorgelesen habe, ein Vers aus dem Jesaja-Buch, Jesaja 64. Denn seit Anfang der Welt hat niemand gehört, vernommen oder mit eigenen Augen gesehen, dass es außer dir noch einen Gott gibt, keinen, der sich für die einsetzt, die auf ihn hoffen. Aber was so eine echte Geschichte ist, so eine richtige Erzählung, die will auch richtig erzählt werden. Das kann man übrigens lernen. Storytelling, Geschichten erzählen, so dass Menschen zuhören können. Ihr kennt das vielleicht und ich bin mir sicher, der ein oder andere hat schon irgendwie so ein Bild im Kopf. Geschichten, die so erzählt werden, dass man stundenlang zuhören kann und irgendwie gefühlt mittendrin ist und hinterher noch genau weiß, worum es geht. Geschichten, die einen mitnehmen. Und an der Stelle hilft uns vielleicht ein weiterer Gedanke weiter über die Hoffnung, denn ich habe mal gelesen und das fand ich super. Ich weiß ehrlich gesagt nicht hundertprozentig, ob es stimmt, aber der Gedanke ist klasse. Hoffnung, das Wort. Also wirklich nur der Begriff der Hoffnung in unserer Sprache kommt ursprünglich vom alten Wort für hüpfen. Überleg mal, Hoffnung kommt von hüpfen. Also die Bedeutung soll sein von hopen, also hopsen, hüpfen. Und ich finde das ein so tolles Bild. Es soll wohl wirklich angelehnt sein an das Bild von kleinen Kindern, die, wenn sie sich freuen, springen, hüpfen, jubeln. Wir haben auch gerade so einen zu Hause, unser Großer, der wird bald 4 Jahre alt. Und wenn der sich freut, das ist Wahnsinn, da kann man sich nur mitfreuen. Wenn er hüpft und springt und begeistert ist. Hoffnung kommt von Hüpfen. Und ich denke, diese zwei Ideen, Erklärungen, Herleitungen können uns auf die Spur setzen, wie wir heute Partner der Hoffnung werden können in unserer Welt, in unserer Gesellschaft. Denn die Geschichte, die es zu erzählen gibt, die habe ich gerade vorgelesen. Aus Jesaja, aus einer alttestamentlichen Perspektive. Die Geschichte der Hoffnung, die kennen wir alle. Wegen dieser Geschichte sitzen wir heute Morgen hier. Aber wenn ich eine Geschichte so erzählen möchte, dass sie Menschen bewegt, dass sie eben so lebendig ist und diese Lebendigkeit versprüht wie so ein hüpfendes Kind, das sich freut, dann ist es wichtig, dass ich diese Geschichte zu meiner Geschichte mache. Denn nur eine Geschichte, die ich zu meiner mache, in der ich selber lebe, die mich selber bewegt, die mir Hoffnung gibt, kann sie anderen Menschen Hoffnung geben, indem ich sie erzähle. Sie muss lebendig werden. Und das ist meine These, die ich euch heute Morgen mitgebracht habe. Eine Sprache der Hoffnung, nicht die einzige, aber eine Sprache der Hoffnung ist eben genau das, Lebendigkeit. Dass etwas zum Leben erweckt wird, in dem, wie ich darüber spreche, in dem, wie ich es selber erlebe. Und wenn ich jetzt das Evangelium, die Geschichte der Hoffnung, zu meiner eigenen Geschichte mache und versuche, sie lebendig werden zu lassen und sie anderen Menschen weiterzugeben durch mein Erzählen und Weitergeben, dann wird das nicht folgenlos bleiben. Dann wird sich daraus irgendwie etwas verändern, da wird sich etwas in Bewegung setzen. Vielleicht bei anderen, aber ganz sicher auch bei mir. Ganz sicher auch bei mir, weil wenn es bei mir nichts verändert, diese Geschichte, wie soll sie dann bei anderen Hoffnung stiften, etwas verändern und in Bewegung versetzen, wenn es bei mir doch gar nicht erst anfängt? Ich bin letztens über Texte gestoßen, die haben mich sehr begeistert. Sind nicht aus der Bibel, aber haben auch was damit zu tun, und zwar Erzählungen aus der Zeit der ganz, ganz jungen Kirche. Das heißt, so die ersten Jahrzehnte, Jahrhunderte, nachdem Jesus gelebt und gestorben ist und auferstanden war und die Gemeinschaft, die daraus entstanden ist. Und da gibt es interessante Texte drüber, nicht von Leuten aus der Gemeinschaft, sondern von Leuten außerhalb. Texte von römischen Politikern, Machthabern oder so des damaligen Römischen Reiches, die anderen über diese Gemeinschaft der Christen, wie sie sich nannten, erzählt haben und geschrieben haben. Und die haben wir heute überliefert und da kann man drin lesen. Das Interessante ist, diese frühen Christen, diese frühe Gemeinschaft der Kirche, die fiel auf, da wo sie lebten, da wo sie wohnten. Die fiel auf und es wurde darüber geschrieben, deswegen, aber nicht im Negativen. Nicht, weil man sagte, die stiften Unruhe. Die machen irgendwie alles schlecht oder sowas. Nein, ganz im Gegenteil, sie waren zu gut. Deshalb fielen sie auf. Und deshalb waren sie den damaligen Verantwortlichen ein Dorn im Auge, weil sie zu gut lebten. Sie fielen auf, weil man über sie sagte, sie geben anderen Menschen eine Heimat, da wo sie leben. Wenn jemand irgendwie Hilfe braucht, in irgendeiner Form, diese Christen, die sind da. Die machen das, die kümmern sich darum und die sorgen dafür, dass die Stadt oder der Ort, in der sie leben, ihre Gemeinschaft leben, dass das zu einem besseren Ort wird. Und dadurch brachten sie letztlich die Verantwortlichen damals in Verlegenheit, weil Menschen sagten, Moment mal, die kümmern sich um uns, aber unser Staat, die Verantwortlichen, die Politischen, die kümmern sich nicht um uns. Irgendwas läuft da doch falsch. Das Ziel ihres Lebenswandels war es, ihre Umgebung zu einem besseren Ort zu machen und denen zu helfen, die in irgendeiner Form Hilfe brauchten. Und das haben sie geschafft. Das hat sich dann irgendwann verändert. Ihr kennt die Geschichte der Kirche, als es Staatsreligion wurde und so weiter. Da hat sich dann irgendwas verändert. Aber diese Zeit der ganz frühen Kirche, da fielen sie auf, positiv. Sie waren zu gut und deswegen wurden sie teilweise auch wirklich verfolgt tatsächlich, weil die Politiker sagten, das können wir uns nicht bieten lassen. Das geht doch nicht, dass die ihren Job besser machen als wir. Denn seit Anfang der Welt hat niemand gehört, niemand vernommen oder mit eigenen Augen gesehen, dass es außer dir noch einen Gott gibt. Keinen, der sich für die einsetzt, die auf ihn hoffen. Das ist der Grund aller Hoffnung. Wo diese Geschichte, die Jesaja hier erzählt, aus seiner Perspektive lebendig wird, da stiftet und nährt sie Hoffnung. Und dort wird sie etwas verändern, ob ich will oder nicht. Hoffnung, auch heute im Hier und Jetzt, genauso wie damals im Römischen Reich in den ersten Jahrhunderten, Hoffnung entsteht da, wo ich auf Menschen zugehe und wo ich mit einem Menschen rede und nicht nur über ihn. Hoffnung entsteht da, wo ich selber bereit bin, Dinge von mir, Privilegien oder auch das, was ich habe, loszulassen, wenn ich damit jemand anderem helfen kann. Hoffnung entsteht da, wie es auch unsere Jahreslosung sagt, wo Menschen nicht abgewiesen werden, sondern Hilfe und Schutz finden, die dies brauchen. Und ganz aktuell für uns heute natürlich, Hoffnung entsteht da, wo Pushback nicht nur zum Unwort des Jahres erklärt wird, sondern zur Untat des Jahrzehnts. Jesaja schreibt dieses Bekenntnis, das ich gelesen habe, nicht in einer einfachen Zeit. Das kann man ja denken. Dann, wo alles gut ist und alles toll und es einem selber gut geht und einem drumherum und so, dann kommt so ein Bekenntnis einem leicht über die Lippen. Es gibt keinen anderen Gott, denn er hilft denen, die auf ihn hoffen. Nein, dieses Bekenntnis von Jesaja, es ist eingebettet in Kapiteln voller Klage. Voller Klage darüber, dass Gott sich seinem Volk nicht zeigt. Klage darüber, dass sein Volk sagt, wir rufen dich und wir sehen dich nicht. Wir wollen mit dir leben und mit dir gehen und so weiter, aber du zeigst dich uns nicht mehr. Wir können dir nicht begegnen, scheinbar. Klar, das hat einen Zusammenhang mit der damaligen Zeit, Israel und so weiter. Aber mitten in dieser Klage steht dieses Bekenntnis. Seit Anfang der Welt hat niemand gehört, vernommen oder mit eigenen Augen gesehen, dass es außer dir einen Gott gibt. Keinen, der sich für die einsetzt, die auf ihn hoffen. Wir wissen heute, dass dieser Gott, über den Jesaja das schreibt und sagt, dieses Bekenntnis, dass dieser Gott heute Mensch wurde. Ein kleines Baby, wehrlos, hilflos, in einem Stall, geboren, in die Futterkrippe gelegt. Das haben wir erst vor kurzem gefeiert, Weihnachten. Die Erinnerung daran, wie das alles losging, die Geschichte der Hoffnung. Und dieses Baby wurde groß, wuchs auf und lebte ein revolutionelles Leben. Er war auch zu gut, das Leben, das er lebte. Und deshalb musste er sterben, deshalb wurde er verfolgt. Aber sein ganzes Leben und Wirken hat diese Welt völlig auf den Kopf gestellt. Der Tod und die Auferstehung, dass er sagt, ich nehme das auf mich, damit du zu Gott kommen kannst. Ich nehme all das weg. Und allein wie er gelebt hat, ist ein Beispiel dafür, seine Umgebung zu einem besseren Ort zu machen. Da kann man sich richtig rein vertiefen, mal zu gucken, wie hat denn Jesus wirklich gelebt? Was wissen wir denn davon? Er hat diese Welt revolutioniert und auf den Kopf gestellt. Das wissen wir heute. Das ist unsere Perspektive, die wir ergänzen können mit der von Jesaja, der sagt, es gibt keinen anderen. Seit Anfang der Welt gibt es keinen, der je einen anderen Gott gesehen hat, der sich für die Menschen einsetzt, die auf ihn hoffen. Und das, daraus dürfen wir heute leben. Das ist die Geschichte der Hoffnung. Und wenn ich diese Geschichte zu meiner machen möchte, dann muss ich mich darauf einlassen, darin eintauchen, mir sie wirklich anschauen, vor Augen führen und überlegen, was hat das denn jetzt dann heute mit mir zu tun? Wo kann mir das helfen? Wo kann mich das verändern? Und ich verspreche euch, das wird nicht folgenlos bleiben, wenn wir diese Geschichte zu unserer machen, das wird mich verändern und dadurch auch die Menschen um mich herum. Also was ist denn jetzt die Sprache der Hoffnung heute im 21. Jahrhundert in der Postmoderne? Die Sprache der Hoffnung sind lebendige Taten. Ein Leben dieser lebendigen Geschichte und Hoffnung kommt von Hüpfen, von Freude, von etwas, das Ausdruck haben möchte und zum Ausdruck kommen möchte. Denkt an dieses kleine Kind, das vielleicht sogar eine Geschichte hört und vor Freude hüpft und sagt, erzähl weiter, bitte. Oder erzähl doch nochmal diese tolle Geschichte. Wenn wir das schaffen, heute in unserer Welt, in unserer Gesellschaft, dann können wir Hoffnung sehen und Hoffnung nähren. Und ich wünsche mir, dass wir als Christen Partner dieser Hoffnung werden. Dass wir Partner von ihr werden und sie annehmen und verbreiten. Und wenn irgendjemand fragt, warum hüpfst du denn die ganze Zeit? Und sei es auch nur in der eigenen Erzählung, dann kann ich sagen, weil ich Hoffnung habe. Weil ich weiß, es gibt da einen Gott und er hat diese Welt verändert und er ist jetzt hier. Und deshalb kann ich positiv in die Zukunft blicken. Und das wünsche ich mir, dass wir als Christen das schaffen, denn unsere Gesellschaft, die kann es gebrauchen, dass wir Hoffnung verbreiten, dass wir Hoffnung nähren durch das, was wir erzählen und dass wir trotz allem vor Freude hüpfen und begeistert sind von dem, was wir wissen, von dem, was wir kennen und von dem, der unser Gott ist, der diese Welt verändert hat und in unsere Welt gekommen ist und von dem Jesaja sagt, es hat von Anfang der Welt niemand jemand anders gesehen. Einen anderen Gott, der sich so für die einsetzt, die auf ihn hoffen. Amen.